Was glaubst du eigentlich über Beziehungen? Was glaubst du, wie Beziehungen gut gelingen? Was glaubst du, warum sie vielleicht nicht gelingen? Hast du vielleicht auch Beziehungsmythen in dir, denen du folgst, einfach weil alle sagen, dass es so sein soll oder dass es so ist? Ich glaube, wir folgen Beziehungsmythen manchmal, die uns sogar eher schaden, als dass sie uns gut tun. Ich möchte dir heute 5 Mythen mal mit auf den Weg geben, von denen ich glaube, dass sie eigentlich gar nicht richtig sind und dass sie unseren Beziehungen nicht wirklich dienlich sind. Also 5 Beziehungsmythen, die eher schaden als gut tun. Bleib dran und du hörst, welche das sind. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge im Love Talk und heute geht es um das Thema Beziehungsmythen. Ich habe die letzten Tage, Wochen aktiv wieder mit unterschiedlichen Paaren gearbeitet und habe gemerkt, hey, warte mal, es sind doch immer ähnliche Sätze, die ich höre oder tatsächlich ähnliche Glaubensmuster, denen Menschen folgen und nicht, weil sie davon überzeugt sind, dass die wirklich richtig sind, sondern einfach, weil sie sie gehört haben, weil sie sie angenommen haben und nicht überprüft haben, ob das für sie eigentlich wirklich gilt. Ich kann da mich gar nicht von freisprechen. Auch in mir gibt es Mythen und Glaubenssätze, denen ich einfach folge, weil ich sie schon so oft gehört habe. Und wenn ich etwas immer wiederholt präsentiert bekomme, dann gehe ich irgendwann davon aus, dann wird es wohl stimmen. Ne? Also die ganze Werbung funktioniert im Prinzip so. Wenn ich etwas einfach nur oft genug höre, dann akzeptiert mein Gehirn das irgendwann als Wahrheit. Weil, ne, wenn das jemand so oft sagt oder wenn ich das immer wieder meinem Gehirn vorsetze, dann sagt mein Gehirn, oh, scheint wichtig zu sein, scheint relevant zu sein, dann wird es wohl stimmen. Und wenn das sogar Menschen sind vielleicht, die noch älter sind als wir, wo wir denken, naja, die haben schon Lebenserfahrung und die sind ein bisschen weiser, die müssen es ja wissen, dann glauben wir das natürlich noch mehr. Und wir übernehmen so viele Sachen unreflektiert. Von unseren Eltern, von unseren Familien, von Freunden, von unserem prägenden ersten sozialen Umfeld, ohne jemals zu hinterfragen, warte mal, passt das für mich eigentlich wirklich? Glaube ich das, was ich da sage, eigentlich wirklich? Und sich damit mal zu beschäftigen, macht einfach total Spaß. Und in meinem Studium habe ich es geliebt, wie so Debattierclubs quasi zu haben, das hatten wir im Studium, und mal solche Mythen wirklich auseinander zu klamüsern und Beispiele zu finden, hey, was glaubt Menschheit oder was glaubt unsere Gesellschaft eigentlich gerade vorrangig? Und ist das ein Mythos oder ist das was, was irgendjemand mal irgendwo behauptet hat und wir alle gehen davon aus, dass es stimmt und richten uns danach aus? Und ich glaube, gerade im Beziehungsleben, im Familienalltag sind es so, so viele Mythen, die uns begegnen, wo ich denke, oh Gott, immer noch, echt jetzt? So ein kleines Beispiel ist wie, ja, ich habe früher auch meine Backpfeife bekommen, hat mir ja nicht geschadet. Oder der Klaps auf den Po, mein Gott, das schadet dem Kind nicht und tut ihm ja auch nicht wirklich weh. Und. Das sind jetzt so kleine Beispiele nur aus meinem Studium damals, weil ich Sozialpädagogik studiert habe und natürlich ein Element Pädagogik, Erziehung war. Und da gab es so, so viele Elemente, wo man wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und hat gesagt, oh Gott, nein, bitte nicht. Das müssen wir ändern. Da müssen wir Eltern aufklären, dass das nicht stimmt. Und nur weil Erziehung das damals so uns beigebracht hat oder wir so erlebt haben, welche Erziehungsmodelle stecken dahinter, das zu überprüfen, das aufzuklären. Da hat sich, glaube ich, schon eine Menge getan, aber vieles hat sich noch nicht getan. Und keine Sorge, ich komme noch auf die Beziehungsmythen zu sprechen. Ich mag euch ein kleines Beispiel mitgeben, was mich gestern unglaublich inspiriert hat und wo ich gedacht habe, ja, so darf es sein. André und ich waren gestern mit Freunden und vielen Menschen, die wir schon hier auf der Insel kennen, auf einem wunderschönen Konzert in den Bergen, und zwar von Seum. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, ist ein Deutschrapper, der eher durch lyrische und auch teilweise spirituelle Texte langsam immer erfolgreicher wird und ist ein unfassbar toller Mensch. Einfach, ich liebe ihn, ich finde ihn super sympathisch. Ich mag seine Texte oder ich liebe wirklich seine Texte, und er hat einen 3-jährigen kleinen Sohn. Und wer schon mal auf einem Konzert bei ihm war oder auch vielleicht schon mal ihn irgendwie in seinem Podcast gehört hat oder in seinen Videos auf YouTube, gibt sehr, sehr schöne Videos auch von Seum, gesehen hat, weiß, dass er sehr gerne über seinen Sohn oder über seine Frau, seine Gedankenwelt spricht und redet und auch seine Zuhörer teilhaben lässt. Er hat gestern erzählt halt, wie das Leben mit Finn so sein Leben eben auch verändert hat, und hat gedacht so, naja, wenn Finn größer wird oder wenn er auf die Welt kommt, vielleicht wird er sich für Klangschalen interessieren, weil Seum das einfach mag, und hat gehofft, naja, vielleicht interessiert sich sein Sohn ja für ähnliche Dinge wie er. Und hat sehr schnell festgestellt, oh Gott, nein, der interessiert sich für laute Sachen, für Traktoren, für alles, was groß ist und Krach macht, und ist so völlig anders als das, wofür er sich selbst interessiert. Und hat aber gemerkt, warte mal, es geht nicht darum, dass ich meinem Kind meine Begeisterung für etwas an die Hand gebe. Auch, natürlich, das macht man sowieso, ne? Also Finn singt auch seine Texte schon mit und hat sehr viel Spaß daran, mit ihm gemeinsam irgendwie Musik zu entdecken. Aber vordergründig geht's doch darum, meinem Kind zu folgen bei all dem, wofür es sich begeistert. Und das hat mir gestern so, so, so viel Freude gemacht, diesen Satz zu hören, und hat mich wirklich sehr, sehr tief berührt, wo ich gedacht habe, ja, genau, ne, so dieses Kinder haben aus sich heraus Begeisterung für Dinge, und sie da zu ermutigen und sie dahin zu führen und zu unterstützen bei dem, wie sie die Welt entdecken und wofür sie sich begeistern, das ist unser Auftrag, und das haben meine Eltern bedingt gut gemacht. Es wäre sicherlich in meinem Leben vieles anders geworden und auch in meinen Beziehungen dadurch dann langfristig anders geworden, wenn ich mich da hätte auf meine Bedürfnisse, auf meine Begeisterung, auf die Dinge, die mich wirklich von mir heraus interessiert haben, hätte konzentrieren dürfen. Hat nicht stattgefunden an manchen Stellen. Daraus sind auch so Sachen geworden, wie dass ich irgendwann gedacht habe, ach, es interessiert mich gar nicht. Aber es interessiert mich nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil meine Eltern es mir abgewöhnt haben, dass es mich interessiert. Und ich entdecke heute viele Sachen wieder, wo ich merke, boah, ich habe eine totale Affinität dahin, dazu diese Dinge zu machen, zu hören, zu sehen. Und Musik ist eins davon. Also Musik war in meiner Kindheit immer etwas, was mich fasziniert hat. Ich habe auch diverse Instrumente gelernt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, nein, ich wollte lieber reiten. Ich wollte mit Pferden unterwegs sein. Und das haben meine Eltern kategorisch absolut geblockt. Und ich, dumme Nuss, habe dann das Klavierspielen geblockt. Hab gesagt, gut, wenn ich nicht reiten darf, dann gibt es ja auch keine Musik mehr. Und habe mir damit zutiefst selbst geschadet. Und habe mir irgendwann immer gedacht, ach, Musik ist nicht so wichtig. Und habe aber schnell gemerkt, das stimmt nicht. Habe mich dann nur darauf konzentriert, Musik zu hören. Und hier inzwischen auf der Insel merke ich, nein, ich will Musik machen, ich will Musik erleben. Und ist ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens. So, das ist gerade mal so ein kleiner persönlicher Ausflug, und aber wirklich mit dem Impuls zu verstehen, wir folgen manchmal Dingen aus unterschiedlichen Gründen heraus, und so ist es auch mit Mythen, denen wir folgen, mit Mustern, mit irgendwelchen Dingen, die uns Erwachsene irgendwann mal erzählt haben, und wir haben gedacht, die sind richtig, weil die Erwachsenen immer irgendwann eine Zeit lang mal unsere Götter waren und wir das nicht irgendwann alles reflektiert haben. Stimmt das eigentlich? So. Ein so ein Mythos ist zum Beispiel, was ich von Paaren häufiger höre oder auch von Singles, völlig egal, von Menschen einfach, dass sie sagen, ach, Streit gehört doch zu jeder Beziehung dazu, das ist wie ein reinigendes Gewitter. Und ich immer sag, nö, finde ich nicht. Weil Streit ist etwas, was eigentlich Mensch nicht braucht. Streit basiert auf Sachen, wo entweder einer Recht haben will oder sich über jemand anders erhebt oder ein Verhalten an den Tag legt, was jemand anders verletzt, was jemand anders vielleicht im schlimmsten Fall erniedrigt, missbraucht, sonst was. Also in der schlimmsten Form jetzt. Streit heißt immer, einer sagt, das ist nicht in Ordnung, was du sagst, was du denkst. Und das kann manchmal total entarten, ne? Wenn ich von jemandem anderen was erwarte oder der andere nicht so ist, wie ich das will oder nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche, dann passiert so ein Streit schnell, wenn ich Ängste habe und das Verhalten meines Partners vielleicht fehlinterpretiere oder einfach davon ausgehe, dass er irgendwas macht, ohne zu hinterfragen, ob das wirklich dem so ist, wie ich glaube, dass es ist. Dann streiten sich Menschen. Menschen streiten sich über unterschiedliche Meinungen, über alles Mögliche. Und oft nicht mal, weil sie selbst davon, von dem, was sie da sagen, überzeugt sind, sondern weil sie irgendwelche Sachen in sich mittragen, die sie nie reflektiert haben, die sie nie hinterfragt haben. Einfach Muster, die sie blind raushauen, ohne zu gucken, macht das eigentlich Sinn und Verstand? Wenn ich jetzt aber unsere Beziehung wie eine wunderschöne Vase sehe, ein wunderschönes Geschenk, was mir gemacht worden ist, dann stelle ich doch diese Vase möglichst irgendwo hin, wo sie Licht bekommt. Ich freue mich immer, wenn ich sie sehe und hau nicht einfach ständig drauf oder knall sie auf den Boden und wundere mich, dass sie irgendwie zerbricht. Aber mit unseren Beziehungen machen wir das. Jeder Streit produziert Risse. Jedes böse Wort, was ich an jemand anderen richte, ungefiltert, unreflektiert, macht etwas in dem anderen. Und ja, natürlich kann man definieren, was Streit bedeutet. Ne, manche Menschen sprechen auch von einer Streitkultur. Und es ist immer die Frage, wie du Streit erlebt hast. Kinder streiten sich auch um das Förmchen oder um sonst was im Sandkasten oder auch später in der Schule, um dies und das. Ach, es wird um so viele Dinge gestritten. Aber eigentlich brauchen wir das nicht. Was wir brauchen, ist natürlich eine offene Auseinandersetzung mit Dingen. Anzusprechen, hey, pass auf, das und das gefällt mir nicht oder das und das geht gerade in mir vor, das und das denke ich darüber. Es braucht den Austausch, definitiv. Und es darf auch mal Reibung haben und es darf auch mal von mir aus ein bisschen hitzig werden oder leidenschaftlich werden oder auch ein bisschen lauter werden. Das ist alles okay. Aber dieser Mythos, dass Streit zu einer Beziehung dazugehört, einfach weil es so ist, das ist Blödsinn. Es gibt Paare, die haben das einfach nicht anders gelernt, weil sie aus einer Elternzeit oder aus einer Familie kommen, wo das immer dazugehörte. Für die ist es normal. Die können sich nicht vorstellen, dass Menschen auch miteinander glücklich sind, wenn sie nicht streiten. Und für andere Menschen ist Streit was ganz Schlimmes. Ne? Die haben das gar nicht gelernt. Da wurde früher nie irgendwas angesprochen. Alles wurde unter den Teppich gekehrt und bloß kein blödes Wort. Bloß nichts, was die Harmonie auch nur irgendwie beeinträchtigt. Und die haben richtig Angst vor Streit. Beides ist nicht okay. Sondern es ist gut zu verstehen, dass Menschen unterschiedlich sind. Und dass wir einfach alles ansprechen können in einer wirklich tragfähigen, vertrauensvollen Beziehung, muss ich nicht streiten. Aber ich darf natürlich meine Meinung haben und die darf auch anders sein als die von meinem Gegenüber, definitiv, sollte sie auch. Aber das mal für sich nochmal klar zu haben, nicht jeden Streit in Kauf zu nehmen und zu denken, naja, der gehört jetzt dazu und vertragen wir uns wieder und haben einen tollen Versöhnungssex, bla bla bla, das geht auch ohne. Das geht auch ohne. Also ich kann sagen, dass ich mit meinem Liebsten bisher noch nie in den 8 Jahren wirklich gestritten habe. Ich habe mich mit meinen Ex-Männern gestritten und habe irgendwann gesagt, so, das reicht für ein ganzes Leben. Genug, habe fertig, brauche ich nicht mehr. Und André und ich sind sehr unterschiedlich. Wir haben häufig völlig unterschiedliche Meinungen und können auch stundenlang ein Thema auseinandernehmen und von unterschiedlichen Seiten immer wieder neu angucken und unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Aber nicht aus dem Bedürfnis heraus, dass einer von uns Recht haben will, sondern eher aus der Freude heraus, hey, warte mal, was steckt dahinter? Was ist drin in diesem Thema? Was bedeutet das? Wie habe ich das? Warum habe ich mich gerade so verhalten? Was ist gerade passiert? Und manchmal auch gar nicht. Ne, dann ist es einfach, hey, okay, können wir stehen lassen, alles klar, wir sind gerade unterschiedlicher Meinung, alles gut. Ich muss nicht alles immer ausdiskutieren, aber manchmal macht es Sinn und manchmal macht es Spaß, ohne dass ich den anderen bekehren will, überreden will oder ihn zu einem anderen Verhalten unbedingt überreden oder sogar im schlimmsten Fall zwingen will, macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn ihr das nicht gut könnt, also wenn ihr sagt, boah, wir streiten uns immer und merken eigentlich, es macht die Beziehung einfach gar nicht schön, dann können wir das ändern. Ne, also dann lass uns drüber reden. Das ist eins meiner Sachen, die ich viel mit Paaren erarbeite. Wie könnt ihr eine glückliche Beziehung kreieren und aufhören zu streiten? Ist überhaupt nicht schwer. Muss man einfach nur mal wissen und gemacht haben und merken, boah, es ist so viel besser, wenn wir uns auf dieser Ebene auseinandersetzen, als wenn wir streiten. Okay, ein zweiter Mythos ist, wenn mein Partner mich wirklich lieben würde, würde er spüren, was ich jetzt brauche. Habe ich so oft gehört schon. Und ich glaube, es gab Zeiten, da habe ich das vielleicht früher selber gedacht. Na, wie kann er nur? Er muss es doch besser wissen. Und er, der mich liebt, müsste doch jetzt wissen, was mir gut tut. Oder er müsste doch sehen, wie es mir jetzt geht. Und er müsste doch gerade Verständnis dafür haben. Bla, 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 bla. Hey, meine Partner, deine Partnerinnen sind doch keine Hellseherinnen. Keiner kann wirklich in deinen Kopf reingucken. Und ja, es gibt Menschen, die sind sich sehr nah und haben auch irgendwie eine, wenn man jetzt in der spirituellen Sprache bleibt, so eine Seelenverbindung und haben ein sehr gutes Gespür dafür, eine hohe Empathiefähigkeit und haben ein großes Gespür dafür und glauben zu ahnen oder zu wissen, was der andere jetzt braucht. Und manchmal und ganz oft passt es vielleicht sogar auch. Aber wenn ich merke, dass es mal nicht passt, dann in diese Erwartungshaltung zu gehen oder beziehungsweise die Liebe in Frage zu stellen, macht überhaupt keinen Sinn. Es ist so, so, so viel hilfreicher, einfach sehr offen, sehr klar zu sagen, du pass auf, das wünsche ich mir gerade. Und das heißt noch nicht, dass der andere das erfüllen muss, weil keiner ist auf der Welt, um so zu sein, wie ich gerne hätte oder mir meine Wünsche zu erfüllen. Aber vielleicht ist es dem anderen gerade möglich und er sagt, okay, kann ich machen. Oder nein, kann ich nicht machen, aus den und den Gründen. Und dann auch nicht enttäuscht zu sein, sondern zu verstehen, okay, ne, wie kann ich mir das woanders holen, aber ohne die Liebe in Frage zu stellen. Weil nur weil mein Partner mir meinen Wunsch gerade nicht erfüllen kann, heißt es nicht, dass er mich deshalb nicht oder weniger liebt. Wenn ich in dieser Bedouille bleibe, dann wird die Beziehung anstrengend werden und nicht wirklich ausgeglichen sein oder ausgereift sein, weil dann immer die Angst im Raum stehen bleibt, wenn ich ihm jetzt wirklich sagen würde, was ich brauche, das wird er vielleicht nicht verstehen oder ach, das kommt nicht gut an oder was sagt das dann über mich aus und dann bin ich nicht in der Offenheit, dann bin ich nicht mehr in der Liebe zu mir selbst. Weil was kann denn Schlimmes passieren? Wenn ich natürlich immer gelernt habe, dass sobald ich meine Bedürfnisse äußere, eher Ablehnung erfahren habe, dann habe ich nicht das Vertrauen in den anderen Menschen. Aber das ist dann schon wieder ein ganz anderes Thema, ne? Wenn ich dem anderen nicht vertraue. Weil das ist oft, was dahinter steckt. Ich vertraue dir nicht, dass du mich lieben kannst, weil ich vertraue nicht mal mir und liebe mich nicht mal genug. Dann ist es eine andere Ebene. Und das macht sich häufig auch über solchen Sätzen klar. Und hey, in einer Beziehung treffen zwei unfassbar komplexe Wesen aufeinander. Die können nicht immer im Gleichklang sein und immer alles sehen und verstehen und manchmal sind die auf so unterschiedlichen Baustellen unterwegs und dann kriegt man es gerade nicht mit und dann ist es so viel leichter, dem anderen zu sagen, ey, hallo, hier bin ich gerade und das hätte ich gerne und das brauche ich gerade, wärst du im Angebot? Und wenn nicht, wie kann ich es gerade für mich selber schön machen? Dritter Mythos. Okay, dritter Mythos ist, also entweder ist Zuneigung da oder nicht. Das erlebe ich häufig so bei Menschen, die eher noch so in dieser Dating-Phase sind oder aber auch schon Langzeitpaare, die irgendwie miteinander Zuneigung irgendwie vergessen haben, wie das funktioniert. Und ja, klar ist das ein Parameter zu sagen, ist unsere Beziehung noch intakt oder nicht? Ist es schön mit uns? Sind wir auf der gleichen Ebene, auf der gleichen Welle? Und Zuneigung kann sich ja in ganz unterschiedlicher Art und Weise auch zeigen. Dabei geht es ja nicht immer nur um die körperliche Zuneigung, es ist auch die emotionale Zuneigung oder die Zuwendung oder dem anderen einfach was abzunehmen. Und manchmal merken wir es gar nicht, weil es so selbstverständlich geworden ist, dass jemand was macht im Alltag für uns, ohne dass wir noch großartig merken, hey, der macht das eigentlich nur für uns. Und merken eigentlich nicht, dass das auch eine Zuneigung ist oder eine Form der Zuneigung. Andere können das eher in Gesten ausdrücken und nicht unbedingt in Worten oder andere wiederum in Geschenken. Es gibt unterschiedliche Wege, Zuneigung auszudrücken. Und jetzt gibt es Menschen, die haben eine tiefe Zuneigung einem anderen Wesen gegenüber und haben keine Idee, wie sie es zeigen können, weil sie es nicht gelernt haben. Das heißt aber nicht, dass diese Zuneigung im Inneren nicht vorhanden ist. Macht es natürlich schwer, wenn der andere das aber kann und das auch macht. Ne? Das habe ich häufig, dass jemand in der Beziehung ist und sagt, boah, ich gebe meinem Partner alles und ich nehme den in meinen Arm und ich sage ihm so schöne Sachen und da kommt nichts zurück. Und wenn ich dann mit diesem Menschen, der angeblich nichts zurückgibt, spreche, bin ich total überrascht und merke, wow, da ist so viel Zuneigung in diesem Menschen drin. Aber es kommt nicht raus. Also der Partner kann es nicht wirklich sehen oder fühlen, weil es wird nicht übermittelt. Es steckt so viel Gefühl häufig in den Menschen drin. Und die behalten das bei sich, weil sie einfach keinen Weg haben, das rauszulassen. Oder der Weg, den sie haben, oftmals einfach dann nicht gesehen wird oder der nicht ausreicht. Und ich habe das häufig, dass zum Beispiel manchmal vielleicht ein bisschen mehr Frauen, ist nicht statistisch erwiesen, das gerne hören wollen, dass der Partner das sagt. Ich hab dich lieb oder du bist mir wichtig. Und sie warten darauf und warten und warten und warten. Aber der Partner sagt's nicht. Oder hat es vielleicht mal einmal gesagt. Macht aber die ganze Zeit Sachen aus seiner Welt heraus. Ja, das macht er schon, aber er sagt es ja nicht. Und das ist häufig so gut, da mal reinzugehen und da wirklich zu vermitteln und festzustellen, ey, warte mal, nur weil du es gewohnt bist, es auf einer Art und Weise vermittelt zu bekommen, die aus Worten besteht. Guck mal und verstehe mal, dass es unterschiedliche Ebenen gibt. Und das Wort ist nicht wichtiger oder besser als die Tat. Und Menschen darin zu unterstützen, zu verstehen, es gibt so viele Arten der Liebe, so viele Arten, wie ich Zuneigung zeigen kann und wie ich das in die Welt bringen kann, auch Kindern oder Freunden oder überhaupt auch meinen Mitmenschen gegenüber. Das ist ein riesiges Feld, in dem wir uns alle tummeln und sich da immer wieder dran zu erinnern. Manchmal ist es nur eine kleine Geste, aber die sagt so viel aus und es kann so eine tiefe Zuneigung zu einem anderen Menschen bedeuten, ohne dass ich viele Worte dafür benutze. Und manchmal ist es auch wunderschön, natürlich etwas sehr, sehr Schönes und Tiefes und Berührendes zu hören. Weil Worte so mächtig sind und weil wir so eine wunderschöne Sprache haben. Jedes Volk hat eine wunderschöne Sprache für sich und für Gefühle und für all die Dinge, die wir Menschen, die uns so gut tun, die Wunden heilen lassen, die uns miteinander verbinden, die uns einfach erfüllen. Und es ist so schön, diese Worte zu benutzen. Und nur weil ich sie vielleicht nicht gelernt habe, weil meine Eltern vielleicht nicht da so viel Wert drauf gelegt haben oder das selber nicht konnten, weil sie es von ihren Eltern wiederum auch nicht gelernt haben, heißt das aber auch nicht, dass ich das nicht lernen kann. Also mich da mal auf den Weg zu machen, wenn ich merke, ey, ich habe so viel Zuneigung in mir, aber ich habe gerade irgendwie nicht das Ventil, wie ich das nach draußen kriege. Auch da wieder lade ich euch herzlich ein, redet doch mit mir oder mit jemandem anderen und findet einen Weg, weil jeder kann das lernen. Ne? Unser Gehirn ist so lernfähig bis zum letzten Atemzug. Jeder kann auch eine neue Sprache lernen. Und wenn es die Sprache der Liebe ist oder wenn es irgendeine andere Sprache ist, aber du musst was dafür tun. Du kannst nicht einfach am Sofa sitzen und sagen, kann ich nicht, habe ich nicht gelernt, gibt's bei mir halt nicht. Ja, kannst du schon, aber dann wundere dich nicht. Ne? Dann wundere dich nicht, dass keiner bleibt oder eben, dass das nicht so gut wird mit der Beziehung. Und ja, letztendlich macht es dich auch nicht glücklich. So, der vierte von fünf Mythen ist nochmal, den richtigen Partner erkennst du sofort. Das sagen so manche, gerade auch wenn die so am Anfang sind, treffen sich und sagen, boah, ich erkenne sofort, ob das passt oder nicht. Ja, okay, vielleicht. Und dann denke ich immer, aber der erste Blick, der ist oft so verkrampft, der ist so vollgestopft von Erwartungen, von allem, was man will, was man nicht mehr will, von Unsicherheit, von Rollen, von ich weiß nicht was. Manchmal ist der zweite oder der dritte Blick oder auch das zweite oder dritte Treffen viel, viel, viel entscheidender. Und es ist nicht das erste Gefühl immer entscheidend, weil wenn ich Angst in meinem System habe, dann kann der beste Mensch vor mir stehen. Wenn ich Angst davor habe, jemanden zu verlieren oder Angst davor habe, verletzt zu werden, dann sagt meine Angst häufig nein. Das heißt aber nicht, dass dieser Mensch nicht der Richtige für mich sein könnte oder passend wäre. Aber meine Angst sagt nein. Und das auseinanderzuhalten, ist gar nicht so leicht. Viele Dates sind oftmals am Anfang so verkrampft und so überzüchtet und leben von, ich weiß nicht, was für einer Selbstdarstellung oder Selbstbeweihräucherung oder keine Ahnung was, aber nicht von dem offenen Dialog und dem zugewandten, wertschätzenden, wertvollen Miteinander. Was ich immer sage, Leute, geht öfter erstmal miteinander aus, lernt euch kennen, geht zusammen essen, fahrt zusammen Auto, geht zusammen tanzen, knutscht mal eine Runde. Und dann achtet mal drauf, hey, wie fühlt sich das an? Ne? Wie ist der? Ich habe, wenn Menschen, die meinen Podcast verfolgen, haben vielleicht öfter schon mal gehört, dass ich gerne meine Oma zitiere, die immer gesagt hat, ihr müsst zusammen tanzen können, ihr müsst zusammen küssen können, ihr müsst zusammen gut Auto fahren können und ihr müsst zusammen gut in einem Restaurant essen gehen können. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich mich wiederholt habe. Ist egal, ich hoffe, ihr kriegt den Punkt. Ja, weil du siehst einfach, wie ist jemand beim Essen? Schlingt er? Kann er das Essen genießen? Wie verhält er sich der Kellnerin gegenüber? Wie überhaupt? Ne? Ist er eher freundlich? Ist er zugewandt? Wie redet er über andere Menschen? Alles solche Sachen. Ja, das kannst du auch beim ersten Date sicherlich schon rausbekommen. Aber es macht Sinn, das beim zweiten oder dritten zu überprüfen und zu gucken, na, war das nur an dem Abend so oder ist das generell einfach seine Dauerhaltung? Beim Autofahren super spannend, ne? Es ist ein achtsamer Autofahrer oder nimmt er anderen gerne die Vorfahrt, muss er immer auf der Überholspur sein, riecht er sich auf, schimpft der andere Autofahrer grundlos an, whatever. Super spannend, mit jemandem erstmal Auto zu fahren, bevor man sich eine Meinung bildet. Oder auch tanzen gehen, ne? Kann er führen, nicht, kann er sich fallen lassen, gibt er den Ton an, ist er aufmerksam, was auch immer. Also da jemanden zu beobachten, und zu merken, hey, wie fühlt sich das zwischen uns an? Und das muss nicht tanzen gehen in einer riesen Disco sein. Das kann auch zu Hause sein, Musik anmachen und mal, hey, lass uns mal miteinander bewegen. Wie fühlt sich das an? Und das in dir beobachten können, wie fühlt sich das in mir an? Super, super Prozess. Und da kann es auch gut sein, dass du am Anfang denkst, boah, der passt überhaupt nicht zu mir, weil der hat die und die Ansichten und das geht ja alles gar nicht. Ja, mag sein. Ne? Und vielleicht sind es am Anfang auch eher Sachen, wo du denkst, boah, nee, will ich nicht. Aber dem nochmal eine Chance zu geben, ich meine, wenn viele Sachen aufeinander passen, dann macht es auch gar keinen Sinn. Dann muss man nicht unbedingt sich da auf Biegen brechen, nochmal verabreden. Aber ich glaube, es ist nicht immer der erste Eindruck der entscheidende. Manche Menschen verlassen sich total auf ihren Bauch und ihre Intuition. Ja, mag passen oder ist vielleicht auch passend, ist auch okay. Und manchmal ist es das nicht, sondern es ist die Stimme in dir, die sagt, oh nein, das geht gar nicht. Aber dann geht nicht der Mensch gar nicht, sondern es geht noch gar nicht, dass du dich in eine Beziehung wieder einlässt, weil du noch gar nicht so weit bist oder weil du Angst davor hast. Und dann hat es nichts mit dem Menschen zu tun, sondern es hat nur mit dir selbst zu tun. Also da ein bisschen genau mal das rauszufiltern, macht einfach total viel Sinn. Und der letzte Mythos, den ich auch häufig erlebe, das ist, dass Menschen sagen, Beziehungen sollten einfach gut funktionieren, ohne dass ich Anstrengung oder bewusst Arbeit investieren muss. Wenn sich eine Beziehung nach Arbeit anfühlt, dann ist es sowieso keine gute Beziehung. Nö, sorry, das ist richtig Bullshit. Also eine Beziehung, in die ich keine Arbeit investiere, in meiner Welt gibt es das nicht. Weil ich kann mich verlieben und am Anfang fühlt sich das leicht an, toll an. Aber irgendwann kommt der Moment, wo einfach diese Komplexität, die Mensch mit sich bringt, auf die Komplexität des anderen trifft. Und spätestens dann fängt es an, dass wir miteinander daran arbeiten, was meinen wir eigentlich? Oder wie sehen wir die Dinge? Was meinst du, wenn du das und das sagst eigentlich? Oder wie fühlt sich das und das gerade wirklich für dich an? Also dieses, ne, was ich meine, dieser Dialog, der darf immer stattfinden, dem anderen Aufmerksamkeit zu geben, auch wenn die Verliebtheit weg ist, dem anderen zuzuhören, habe ich, glaube ich, im letzten Podcast sehr ausführlich drüber geredet, wirklich zuzuhören, Empathie zu empfinden, manchmal, wenn ich sie nicht gut kann, auch erlernen und mich wirklich immer wieder auf den anderen einzulassen, mich nackig machen und immer wieder in meine Tiefen zu gucken, hey, was ist gerade in mir los? Das ist Arbeit. Aber wenn ich die nicht mache, dann bleibt das eine Beziehung, die an der Oberfläche lang plänkelt. Vielen Menschen reicht das. Mir persönlich reicht das nicht. Und manche Menschen sind dann auch gar nicht wirklich in der Lage, dieses Geschenkbeziehung wirklich auszupacken. Die erkennen nicht, was alles da drin ist. Manche meiden Beziehungen, weil sie denken, sie sind ohne besser dran. Aber oftmals meide ich das nur, weil ich die Gefühle, dass ich Angst vor den Gefühlen habe, die Beziehung in mir auslösen kann. Nämlich die Verlustangst oder die Angst, nicht genügend zu sein. All die Dinge, die unangenehm in mir sind, Schmerzen, alte Schmerzen, weil ich so sehr noch in der Vergangenheit angehaftet bin, dass ich Sorge habe, dass diese Gefühle mich wieder übermannen, überfrauen könnten und dass ich denen nicht gerecht werden kann oder sie nicht auflösen kann und ich sie einfach nicht haben will. So. Oder ich mir nicht traue, dass ich gut für mich sorge, mich nicht verliere, whatever. Das ist für mich nicht der Weg, weil erst wenn ich in einer Beziehung bin, können die alten Themen hochploppen und dann auch heilen. Manchmal, ja, dann schleppen Menschen ihre alten Themen mit sich herum, haben die so in sich aber weggeschlossen, aber trotzdem sind sie da und im Unterbewusstsein sind sie auch aktiv und suchen sich häufig andere Kanäle, nämlich über Krankheit oder einfach über andere Wege ihren Platz nach draußen. Und erst wenn ich in einer Beziehung bin, dann habe ich auch wieder den Raum, dass diese Themen sich präsentieren können durch die Begegnung mit dem anderen. Und alles, was in mir nicht gelöst ist und was nicht in mir Heilung findet, wird sich einen Weg finden. Das ist meine Überzeugung, das ist meine Meinung. Und ich finde, dass wir unsere Themen heilen dürfen. Also ich finde gerade in der heutigen Zeit, also das, was wir im Außen erleben, zeigt uns einfach, wie wenig wir im Miteinander sind, wie wenig wir bereit sind, Raum zu geben für Andersartigkeit, für Dinge, die wir noch nicht verstehen, aber auch Raum zu geben für die Dinge, die uns vielleicht Angst machen. Wir alle sind nur Gäste hier Und es ist unsere Aufgabe, finde ich, unsere Pflicht, einen Weg zu finden, wie wir miteinander sein können, im Frieden, in der Liebe, in der Freude, in der Freiheit, weil alles andere tut uns nicht gut. Und sich darin zu unterstützen, heißt auch, ja, unsere alten Themen aufzuräumen, unsere alten Mythen über Bord zu schmeißen. Und das waren jetzt 5 kleine Beziehungsmythen. Es gibt große Lebensmythen, ne? Also wenn ich kann in alle Bereiche reingucken, sei es Wissenschaft, sei es Religion, sei es Kultur, überall existieren Mythen, denen wir folgen. Rassismus ist, Gott, fallen mir so viele Mythen ein, die uns immer noch vor die Füße fallen. Es gibt so viel zu tun. Und ich finde, eine unserer Grundaufgaben ist, damit aufzuräumen. Und das hier waren jetzt so kleine 5 Mythen. Und vielleicht, und das wäre meine Einladung an dich, mal zu gucken, hey, was sind so deine Mythen in deinem Leben, die dir immer wieder begegnen? Vielleicht auch in deiner Arbeit oder in deinen Beziehungen, in deiner Familie. Und dass du dich immer wieder mal fragst, ey, bin das ich? Ist das das, was ich da gerade höre? Glaube ich das wirklich? Ist das, was ich sage, wirklich das, was ich eigentlich meine? Und dich immer wieder selber überprüfst, ey, warte mal gerade, ist es das, was ich sagen will? Glaube ich das wirklich? Oder, scheiße, das habe ich eigentlich nur übernommen, weil alle anderen das sagen. Ja, und das finde ich ist wichtig, dass wir immer authentischer, immer aufrichtiger, immer ehrlicher und echter werden. Weil ich glaube, das ist das, was uns Menschen ausmacht. Und auch langfristig vielleicht von künstlicher Intelligenz noch abhebt oder unterscheidet. Diese Echtheit, ne, dieses, ja, wir sind halt Gefühlswesen. Und sich immer wieder zu fragen, wer bin ich, woran glaube ich, wem folge ich, finde ich total wichtig. Und wenn du merkst, dass du da Sachen hast, die du einfach noch nicht gut irgendwie gelöst hast oder ihr immer noch streitet oder du nicht den richtigen Partner findest oder du in dir einfach merkst, ey, ich bin mit diesem Thema Beziehung überhaupt noch nicht fein oder ich weiß, da ist was in mir, was einfach immer noch unfassbar weh tut. Schreib mich an, ruf mich an, geh auf meine Webseite andreaholters.de, da findest du einen Button, wo du ganz unverbindlich mit mir ein kostenloses Gespräch führen kannst, um zu gucken, hey, was ist dein Ding, wo drückt's gerade bei dir? Und dann können wir gucken, wie kann ich dich unterstützen, wie kann das aussehen? Und dann mache ich dir einen Vorschlag und wir können gucken, wie wir zusammenkommen. Also, wenn du magst und der Podcast dir gefällt, du kannst auch gerne auf meiner Webseite nochmal auch auf die Blogartikel gehen. Da kommt demnächst jetzt immer wieder auch was Aktuelles dazu. Gib mir gerne einen Daumen hoch, abonniere meinen Podcast. Am liebsten natürlich auch meinen YouTube-Kanal, da kannst du den Podcast ja auch hören. Oder eben da, wo du gerade bist, auch mir einen Kommentar hinterlassen, super gerne. Ich freue mich über jedes Feedback und freue mich, dass du hier dabei bist, dass du mir zuhörst und empfehle mich gerne weiter, wenn es dir gefällt. Ja, und für heute erstmal Kuss und Schluss.